Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf Heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Softwarearchitektur-Podcasts. Heute mit Michael Stahl. Hallo Michael.
Hallo Stefan.
Und Stefan Hilkoff, du hast es schon gesagt. Und wir haben heute wieder mal ein bisschen Abwechslung und haben einen Gast dabei, nämlich den Rainer Josweg. Hallo Rainer.
Hallo Stefan.
Das ist vielleicht schon gleich die erste Erläuterung wert. Warum haben wir heute einen Gast? In der Regel bleiben wir ja so ein bisschen unter uns und holen uns dann Leute dazu, wenn es einen spannenden, guten Grund dafür gibt. Den gibt es heute, glaube ich, auf jeden Fall, denn unser Thema ist Lisp. Das ist ganz toll, dass wir dich dazu dabei haben. Und vielleicht muss ich kurz erklären, wieso wir überhaupt dazu kommen, über Lisp zu sprechen, wo wir doch hier einen Architektur-Podcast oder Podcast machen. Man würde ja eigentlich erwarten, dass Programmiersprachen da völlig irrelevant und egal sind. Das sehen wir natürlich nicht so, wenn ich das schon so plakativ formuliere. Und ein konkreter Anknüpfungspunkt war unsere Folge zu internen DSLs, internen domänenspezifischen Sprachen, bei denen Markus und ich Lisp auch so ein bisschen nebenbei erwähnt haben. Und das hat den Rainer motiviert, da uns doch mal ein bisschen ins Wort zu fallen, uns im positivsten Sinne konstruktiv zu korrigieren. Und daraufhin haben wir natürlich gleich mal eingeladen. Das finden wir ganz toll. Hallo Rainer, schön, dass du da bist. Vielleicht erzählst du kurz ein bisschen was zu dir und was dich mit Lisp verbindet.
Ja, ich bin eigentlich jetzt eher untypisch als Personal- und Recruiting-Mensch in einer Consulting-Firma bei Valtech hier in Deutschland. Und habe aber eine ziemlich lange Lisp-Historie, habe also schon damals im Studium die ersten Lisp-Systeme kennengelernt. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her und habe dann auch ein paar Lisp-Anwendungen online gebracht. Habe zum Beispiel mal die Milka Lila Kuh als Scheme-Anwendung ins Internet gebracht, schon vor einigen Jahren mit Kollegen. Und wir haben also da diese Web-Anwendung in Scheme damals programmiert mit einer Flash-Oberfläche. Das war sehr spannend und ich habe dann auch mal Kontakte in die USA geknüpft, habe da Bekannte, die am MIT arbeiten, und ein Bekannter von mir, der hat seinen eigenen Webserver in Lisp programmiert, CLHTTP, und mit dem habe ich also über die Jahre diverse Funktionalitäten in diesem Umfeld implementiert und habe dann auch mal ein paar Lisp-Konferenzen in den USA besucht, habe also auch solche Leute wie Richard Stallman oder Guy Steele oder Peter Norweg auch in Persona mal kennengelernt.
Gut, also vielleicht fangen wir da einfach ein bisschen an, das Thema zu definieren und kläre zunächst mal, was Lisp eigentlich ist, denn es ist im Gegensatz zu vielleicht anderen Programmiersprachen ja eher eigentlich eine Familie von Programmiersprachen, über die wir da sprechen.
Ja, also Lisp ist, eigentlich gibt es da vielleicht zwei Definitionen, aber die eine ist wirklich die Familie von Programmiersprachen, die es seit 1958 gibt. Und es gibt also inzwischen eine ganze Reihe von Dialekten und Implementationen. Ich würde mal schätzen, im Scheme-Umfeld gibt es über die Historie bestimmt 100 Implementationen. Im Common-Lisp-Umfeld gibt es jetzt 10 Implementationen, die aktuell gepflegt werden. Clojure ist als neuer Dialekt dazugekommen. Aber es gibt immer noch so, auch wer das vielleicht noch kennt, Logo von früher, gibt es im Education-Bereich auch noch. Das ist so eine Art Lisp ohne Klammern. Es gab mal Dylan, Dynamic Language von Apple unter anderem entwickelt. Mhm. Und es gibt da so eine ganze Reihe von verschiedenen Dialekten. Es gibt einen Hauptstrang, den man eigentlich betrachten kann, und das ist der Strang, der von dem ursprünglichen Lisp von McCarthy damals entwickelt wurde, und die haben also praktisch so ungefähr 61, 62 das erste Lisp-System lauffähig gehabt, auf damals natürlich sehr kleinen und langsamen Rechnern mit Batch-Schnittstellen und diversen Dingen, aber sie waren damals mit Garbage Collection, mit funktionaler Programmierung und unter anderem auch mit einem Compiler, der selbst in Lisp geschrieben war. Also 1962 gab es den ersten self-hosted Compiler in Lisp.
Okay, das sind also die, sag ich mal, verschiedenen Entwicklungsstränge. Es gibt ja immer so das Problem, funktionale Programmierung, Lisp, Lambda-Kalkül und dergleichen. Was ist jetzt zum Beispiel jetzt Lisp? Ist es funktional? Ist es eine funktionale Programmiersprache? Ich meine, Golden Common Lisp und solche Geschichten sind auch noch objektorientiert. Oder wie stelle ich mir das vor? Also was sind da für Paradigmen
in Lisp? Also in dem ursprünglichen Lisp hat man imperative Programmierung und funktionale Programmierung schon in einem Lisp-System drin gehabt. Und dort ist dann sozusagen die funktionale Programmierung ja das erste Mal so richtig als Programmiersprache auf den Plan getreten. Und dann hat man so über die Jahre festgestellt, was sie damals gemacht haben, das ist ja so nicht ganz richtig Lambda-Kalkül konform gewesen. Da gab es dann diverse Kleinigkeiten, und dann hat man sich eigentlich nochmal besonnen und das auch theoretisch nochmal anders betrachtet, und dann gab es diesen Scheme-Dialekt. Scheme war also das erste Lisp, das vollständig lexikalische Bindungen hatte, so wie Algol oder wie andere Programmiersprachen das auch hatten, aber dann eben in einer funktionalen Sprache. Von daher ist Scheme in der, ja, wenn man sagen will, eine funktionale Sprache, die auf Lisp basiert, die etwas weiter ist als das ursprüngliche Lisp. 1975 ungefähr war das. Und dann kamen die objektorientierten Programmiersprachen auf Smalltalk. Und in der Lisp-Historie war man dort auch sehr stark im Kontakt zu, zum Beispiel zu Xerox. Xerox selber hatte ein eigenes Lisp-System, und nebenan war die Smalltalk-Entwicklung, das lief auch auf der gleichen Hardware, und die haben viel voneinander abgeguckt. Das heißt, Mitte der 70er Jahre wurden die ersten objektorientierten Systeme dann auch in Lisp implementiert, und heutzutage, wenn man Common Lisp betrachtet, das ist auch mit dem Common Lisp Object System eine standardisierte, objektorientierte Sprache. Das heißt, man hat eine hybride Sprache, die imperative Programmierung, funktionale Programmierung und objektorientierte Programmierung in einem bietet. Dazu kann man vielleicht noch sagen, dass die funktionale Programmierung in Lisp ja nicht rein pur ist, so wie zum Beispiel in Haskell ist. Es gibt typischerweise Seiteneffekte. Man kann sich vorstellen, dass es auch Lisp-Dialekte gibt ohne Seiteneffekte, und dass es Scheme-Weiterentwicklungen gibt, die ohne Seiteneffekte arbeiten. Clojure zum Beispiel versucht, diese Seiteneffekte auch zu kontrollieren. Also da hat es dann Weiterentwicklungen gegeben. Common Lisp selber ist praktisch 1994 als erste objektorientierte Programmiersprache mit dem ANSI-Standard definiert worden, und seitdem hat es in der Sprache selbst keine Weiterentwicklung gegeben. Das heißt, der Standard existiert heute immer noch so, wie er damals war. Und alles, was dort dann als Neues entstanden ist, musste dann als Library implementiert werden oder als Spracherweiterung.
Also ich kann mich noch erinnern, als ich in der Uni studiert habe, da war Lisp so ein bisschen was für Akademiker, also galt als relativ komplex. Und jetzt höre ich von verschiedenen Seiten, jetzt auch von dir, dass es ja doch einige Anwendungen gibt in dem Bereich. Warum ist jetzt Lisp überhaupt für uns relevant? Also ist es quasi nur was für, sag ich mal, abgehobene Akademiker, die das Lambda-Kalkül im Schlaf rezitieren können? Oder ist es auch was für den, sag ich mal, Anwender, der heute mit Clojure oder mit einem anderen Dialekt wirklich konkrete Enterprise oder sonstige Applikationen bauen will?
Also ursprünglich war es mal so, dass das Lisp halt in den Anfang der 60er und 70er Jahre akademisch war und dort aber die ersten Anwendungen entstanden sind. Also in den 60er Jahren noch gab es das erste Computeralgebra-System in Lisp programmiert, das Maxima. Und dieses Maxima war ein sehr schnell ein sehr großes System, das die entsprechende Hardware gesprengt hat. Und das System wurde weiterentwickelt, und dann gab es eine ganze Reihe von anderen großen Anwendungen, die damals diese Timesharing-Systeme gesprengt haben. Und die Systeme wurden dann mächtiger, und man konnte halt eine ganze Reihe von Anwendungen entwickeln. Und der Ansatz für die Standardisierung von Common Lisp war eigentlich zu sagen, wir brauchen eine Standardsprache, mit der man große Applikationen entwickeln kann, die man dann auch auf normalen Rechnern zum Ablaufen bringen kann. Also die wollten wirklich Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre größere Anwendungen, die in Lisp programmiert waren, auf Unix-Systemen oder vergleichbaren Systemen dann auch deployen. Und der Plan war auch gut. Nur für die erste Anwendungsdomäne, in der man da unterwegs war, war es ein bisschen ungünstig, der Zeitpunkt, weil dann setzte Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre der sogenannte KI-Winter ein, der Winter der künstlichen Intelligenz, wo doch das Funding weggebrochen ist. Und man kann sich vorstellen, dass also es gab zum Beispiel Firmen, die in den 80er Jahren mit Lisp ungefähr $1 Milliarden Umsatz gemacht haben, und das ist dann relativ schnell weggebrochen. Und eigentlich wird das heute so ein bisschen wiederentdeckt, und es gibt einige, die tatsächlich jetzt auch anfangen, wieder Anwendungen, größere Anwendungen in Lisp zu bauen.
Vielleicht nur dazu sagen, also es ist, glaube ich, in Europa so ein Phänomen, dass es ein bisschen verschwunden war. In den USA gibt es heute noch Studiengänge, also wirklich in der Informatik, wo man auch am Anfang Lisp lernt. Also es ist nicht so, dass jetzt quasi das überall völlig untergegangen war, sondern es war in den USA schon.
Also man muss vielleicht auch sagen, dass die, also was ich, also so wie ich das interpretiere, eine schöne Sache, und das ist im Prinzip auch das, was uns dazu geführt hat, überhaupt heute darüber zu sprechen, eine etwas, was sehr, sehr lange Historie hat in der Lisp-Welt, ist die Idee, dass man eben Sprachen entwickeln und mit Sprachen Experimente machen kann in der Lisp-Welt. Das eignet sich einfach besonders gut dafür. Warum das so ist, dazu kommen wir bestimmt noch. Und deswegen gab es einfach eine lange Historie von vielen, vielen Dialekten, und das war in gewisser Weise auch völlig gewollt. Das war nichts Negatives, es war völlig okay, dass jede Hochschule, jeder Lehrstuhl seine eigene Experimentiervariante von Lisp da hatte, und man hat da wild Ideen ausgetauscht und Konzepte ausprobiert. Und das ist auch ein Grund, warum es so häufig ist, dass die böse sogenannten Smug Lisp Weenies, ich weiß nicht, ob du einer bist, Rainer, aber die so ein bisschen den Ruf haben, immer zu sagen, das haben wir alles schon immer gemacht, tatsächlich auch ein bisschen recht haben, weil eben viele Konzepte dort einfach experimentell mal ausprobiert wurden, und insofern viele, viele Sachen, die uns heute vielleicht in anderen Programmiersprachen sehr neu vorkommen, irgendwann schon mal in irgendeinem wilden Lisp-Dialekt drin waren. Und Common Lisp war, so habe ich es in Erinnerung, einfach der Versuch, das Ganze eben ein bisschen zu industrialisieren und bewusst jetzt mal was zu machen, was so ein bisschen Common Superset von allen ist und die besten Ideen aus allen kombiniert und dann eben endlich das endgültige Standard-Lisp erzeugt.
Ja, das
also kann ich vielleicht noch kurz einhaken, also kann ich so nicht stehen lassen, weil Common Lisp, es gab vorher ein Mac-Lisp, das war quasi für PDB-Maschinen und andere Maschinen gedacht. Und da gab es dann so viele Versionen, dass man irgendwann sich überlegt hat, das muss man irgendwie ändern. Und daraus ist Common Lisp entstanden, darum kommt auch der Name Common Lisp, wenn man versucht hat, verschiedene Derivate sozusagen zusammenzufügen. Ich hoffe, das stimmt so noch.
Ja, das ist eigentlich durchaus richtig. Es ist nur so, dass eben Common Lisp nicht eine Summe aller Lisps ist, sondern eines bestimmten Zweiges der Lisp-Familie, eben dieser Mac-Lisp-Familie, die du erwähnt hast. Mac-Lisp ist damals am MIT auch benutzt worden, also das heißt Machine-Aided Cognition hieß die Gruppe, und die hat das Mac-Lisp damals entwickelt, hat also nichts mit dem Apple Mac zu tun. Und die fingen dann an, wirklich die verschiedene Derivate von diesem Mac-Lisp zu entwickeln. Und da hat das Verteidigungsministerium, also DARPA ist ja da immer in den USA der große Sponsor, der hat halt gesagt, nee, wir wollen nicht, dass jeder Lieferant jetzt mit seinem eigenen Lisp ankommt, sondern wir wollen jetzt hier ein gemeinsames Lisp haben, wo wir die nächste Generation der KI-Systeme mit implementieren. Und das hat aber dann auch so ein bisschen dazu geführt, dass da das Geld in der Förderung hingelenkt wurde, und einige andere Lisp-Dialekte sind dann am fehlenden Funding einfach eingegangen. Nicht Interlisp ist zum Beispiel so ein Opfer gewesen, Interlisp von Xerox, eigentlich ein ganz interessantes System, hätte man weiterentwickeln können, und hat auch viele interessante Ansätze, die auch in der Lisp-Gemeinde so ein bisschen verloren gegangen sind. Ist eigentlich Lisp-mäßig sogar noch ein bisschen interessanter als Common Lisp, aber es war eben nicht im Funding mehr drin. Das Geld fehlte.
Vielleicht können wir noch mal kurz die Brücke rüberschlagen. Also bevor jetzt alle unsere Hörer denken, wir wollen eine reine Geschichtsvorlesung machen. Es ist ja irgendwas Besonderes an Lisp. Also du hast in unserem Vorgespräch schon gesagt, das ist ein bisschen so, dass die, irgendwas muss ja dran sein, sonst würden wir heute nicht mehr darüber reden. Vielleicht können wir das mal ein bisschen greifer machen. Also was macht Lisp anders als viele andere Programmiersprachen? Was hat sozusagen Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man programmiert? Und was hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Programme gestaltet sind.
Also eine von den Grundlagen, die man ja auch immer wieder hört, das ist dieses Code as Data, Source Code, Quellcode ist eigentlich auch Daten in Lisp. Das ist ganz fundamental in Lisp. Heutzutage gibt es so dieses moderne Wort der Homoikonizität, aber das ist nicht so wirklich das Wort, was man so in der Lisp-Gemeinde verwendet. Da sagt man einfach Code as Data. Und das führt dazu, dass ich also ein Programm als Daten in Lisp, als Datenstruktur auch einlesen und modifizieren kann. Und die ursprüngliche Idee von Lisp war eben zu sagen, ich habe eine Programmiersprache, mit der kann ich symbolisch rechnen. Man hat also symbolische Ausdrücke, die für Formeln stehen, die für irgendwelche Programme und es können zum Beispiel in Maxima können es Integrale sein oder sonst irgendwas. Und man wollte nicht diese Integrale ausrechnen, sondern man wollte diese Integrale symbolisch manipulieren. Und das heißt, man hat eine Programmiersprache geschaffen, die Programme manipulieren kann. Und dann war so dieses, ja, auch dieses geflügelte Wort, Lisp wurde nicht entwickelt, sondern es wurde entdeckt. Und dann kam man plötzlich darauf, dass ein Lisp-Programm ja eigentlich auch nichts anderes ist als ein Programm, das ich in Lisp manipulieren kann. Das heißt, ich kann plötzlich dann in der Sprache Makros einbauen und kann dann mit diesen Makros Programmtransformationen in relativ einfacher Weise vornehmen. Also jede Transformation einer Lisp-Routine ist dann auch selber wieder durch ein Lisp-Programm gemacht worden. Und ich muss also nicht eine externe Sprache zur Hilfe nehmen oder ein externes Laufzeitsystem, um Code zu erzeugen, sondern ich kann das im Lisp direkt tun und das hat auch direkte Auswirkungen auf das Lisp-Programm. Und diese Art der Programmierung führt dann natürlich automatisch dazu, dass man domänenspezifische Sprachen implementiert. Und ich habe das nochmal nachgelesen. Also es gibt so Lisp-Bücher von 78, da habe ich eins gefunden und hat einer dann so ein bisschen Propaganda über Lisp auch dann in so einem Kapitel geschrieben und sagte dann, eine typische Art und Weise ein Lisp-Programm zu schreiben, ist es eine Spezialsprache zu implementieren, die dann in Lisp abläuft.
Es gibt einen ganz wunderbaren Artikel und ein hervorragendes, viele hervorragende Artikel und ein sehr gutes Buch von einem Herrn namens Paul Graham. Das Buch heißt On Lisp, ist mittlerweile auch oder mittlerweile nicht mehr in Print, kann man nicht mehr als Buch, als physisches Buch kaufen, aber man kann es elektronisch herunterladen, kostenlos. Und das finde ich, zeigt das sehr schön. Er beschreibt das auch sehr schön, wie sozusagen die Sprache, wie man die Sprache wachsen lässt, um sozusagen immer mehr zu einer auf das Problem angepassten Sprache zu werden. Irgendwie, das ist natürlich das Gleiche wie eine interne DSL in den ganzen anderen Sprachen, in den ganzen Kontexten, über die wir schon gesprochen haben, aber es ist vielleicht einfach sehr viel üblicher im Lisp-Umfeld. Das ist einfach der normale Weg. Würdest du das so unterschreiben?
Also für viele Bereiche ist das auch so. Also als ich zum Beispiel früher Informatik an der Uni gelernt habe, da haben wir halt KI-Software damals entwickelt und da war einfach in der KI-Vorlesung wurde erklärt, dass ein gängiges Mittel der Programmentwicklung ist es, ein Interpreter oder Compiler für eine neue Problemsprache zu entwickeln. Und diese Problemsprache ist dann eben abhängig von der Domäne und Domänen adäquat. Und damals ist dann das Wort des KI-Assemblers aufgekommen. Das heißt, Lisp war eigentlich die Low-Level-Sprache, mit der man dann höherwertige Sprachen implementiert hat. Und wir waren dann plötzlich zum Assembler-Programmierer als Lisp-Programmierer degradiert, aber hatten natürlich den Vorteil, dass wir auch diese High-Level-Sprache direkt in Lisp mitnutzen konnten. Also sprich, ein typisches Thema war ein Prolog-System, war natürlich Teil eines Lisp-Systems.
Vielleicht nur so als Hinweis, weil das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, Lisp steht ja für Lisp-Prozessor und du hast ja vorher Code as Data erwähnt. Das Prinzip ist im nichts anderes, ich habe Listen und das erste Element der Liste wird als Funktion interpretiert, wenn ich das nicht anders entsprechend verhindere. Und deswegen kann man eben Datenstrukturen und Code gleich behandeln. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, darum wird auch öfters mal so über Lisp gespöttelt, dass da so viele Klammern wären. Gibt es auch andere Umschreibungen für den Begriff Lisp? Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der einem einfach klar sein muss. Das ist nämlich auch ein Bauprinzip. Es besteht alles aus Listen. Ich kann quasi Makros definieren, das zusammengenommen, das kann genau diese Fähigkeit dann hervorruft, genau diese DSS.
Da gab es einen schönen, interessanten Einwurf von dir beim letzten Mal, nämlich in der Diskussion, die ich mit dem Markus darüber geführt hatte. Da kam dieser Begriff wieder auf, Lisp habe keine Syntax. Das war, glaube ich, der Markus gesagt. Ich verkneife mir diesen Spruch immer. Weil das im Prinzip so ist, als ob ich den Abstract Syntax Tree einfach hingeschrieben hätte, während ich in einer anderen Sprache eben eine größere Distanz zwischen den Buchstaben, zwischen den Symbolen habe, die ich da hinschreibe und dem, wie die sozusagen logisch intern repräsentiert würden, ist das bei Lisp ein bisschen anders. Und du hast ziemlich energisch widersprochen und gesagt, Lisp hat sehr wohl eine Syntax. Ich würde dir zustimmen, aber vielleicht erklärst du das ein bisschen, wieso du das gesagt hast.
Also architektonisch ist Lisp halt von der Sprache in zwei Teile aufgeteilt. Es gibt einmal diese symbolischen Ausdrücke, die nennt man S-Expressions, und die sind Daten eigentlich. Das ist ein Format, mit dem man Daten beschreibt. Sprich, man hat eine Klammer auf und dann kann man irgendwelche Dinge schreiben. Man hat eine Syntax für Strings, für Arrays, für Zahlen, für Symbole. Symbole sind sowas wie Identifier. Und es gibt eine Prozedur in Lisp, die heißt Read. Und diese Read-Prozedur liest solche Ausdrücke, die geklammert sein können, aber es kann eben auch ein Array sein, liest sie ein und liefert dann eine interne Datenstruktur. Und diese interne Datenstruktur könnte dann, wenn es eine Lisp-Source-Code war, könnte es eine Liste sein. Es kann aber auch unter Umständen irgendwas ganz anderes sein. Und der nächste Schritt ist dann, diese Datenstruktur wird von dem Auswertungsmechanismus genommen und dann interpretiert. Sie könnte auch kompiliert sein und dann ausgeführt werden, aber hier ist diese Datensyntax von der Programmsyntax getrennt, und die Programmsyntax gibt es eigentlich nur in den Daten. Das heißt, man hat dann eine Syntax zwar definiert, aber die läuft dann über Daten, und es gibt keinen Parser, der jetzt Zeichenketten auseinanderbaut, sondern es gibt dann eine symbolische Syntax, die dann über diese Datenstrukturen funktioniert. Also ein Beispiel, das, was in so einer Liste steht, ist dann eben nicht egal, sondern es kann ein Let-Ausdruck sein, der eine Variablenbindung erzeugt, und der erwartet schon eine ganz spezielle Struktur, eine bestimmte Syntax, was dort in diesem Ausdruck dann drin steht, und das wird aber erst durch die Eval-Prozedur dann tatsächlich interpretiert und ausgewertet. Jetzt könnte ich zum Beispiel diese Read-Prozedur, die in Lisp Standard ist, durch eine andere ersetzen. Hauptsache, sie liefert mir hinterher diese Listenstruktur, und ich kann das dann immer noch auswerten. Das heißt, ich kann eigentlich die Oberflächensyntax für diese Datenstruktur komplett davon abkoppeln, wenn ich das möchte. Und man hat dann für diesen Teil, wo diese Datensyntax definiert wird, auch nicht einen statischen Parser genommen, sondern es ist ein dynamisches, tabellengesteuertes System. Also ich könnte zum Beispiel JavaScript, JSON, Daten in Lisp direkt einbauen, und die würden gemischt eingelesen werden zu normalen Lisp-Daten. Mhm. Und ich habe also auf der Seite eigentlich eine zweistufige Syntax. Ich habe eine Datensyntax, und anschließend habe ich darüber definiert eine Lisp-Syntax.
Es ist vielleicht noch interessant zu wissen, dass das sich auch nochmal unterscheidet von den unterschiedlichen Lisp-Dialekten, insbesondere Clojure, dem ich mich im Moment halt am meisten beschäftige, erlaubt es nicht, das so zu modifizieren. Ja, also da gibt es eben keine Eingriffsmöglichkeit an der Stelle, und dafür ein bisschen mehr, man könnte sagen, ein bisschen mehr Syntax-Konventionen als in anderen, wobei das jetzt nicht so ganz stimmt, es werden dann vielleicht einfach mehr Symbole benutzt.
Ja, vielleicht nur so ein Punkt. Ich habe jetzt beim Robert Martin einen Vortrag mal über Clojure gehört, der hat gesagt, setz einfach mal die Klammer 1 nach rechts, also neben das Symbol, und dann schaut es aus wie eine normale Programmiersprache.
Also genau, das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache. Viele Leute stören sich daran und sind der Meinung, man muss da so unendlich viele Klammern schreiben. Das stimmt, wenn man die zählt, stimmt das eigentlich gar nicht wirklich. Also bei ganz vielen Sachen stimmt es nicht. Und tatsächlich ist es so, wenn man, denke, das haben wir wahrscheinlich alle drei schon genügend mit experimentiert bzw. gearbeitet, dass man es nach einer Weile überhaupt nicht mehr als störend empfindet.
Vor allem die entsprechenden Editoren oder Umgebungen, die helfen einem dabei. Also diese REPL-Konsolen, die helfen einem auch, die Klammer zu finden. also meistens ja in Emacs gibt es ja auch noch Konsolen, also das ist insofern überhaupt kein Problem. Und Klammern habe ich in C-Sharp oder in anderen Sprachen auch schon vergessen. Also das ist kein
Also Argument, die Lisp-Gemeinde hat sich da so auch diverse Hilfsmittel geschaffen. Es gibt zum Beispiel in Emacs gibt es ein Tool, das nennt sich Parenthesis Edit, und da editiert man den Code tatsächlich auf dieser Klammernebene. Das heißt, man kann den Source Code als Listen betrachten und kann die Listen dann manipulieren. Also man kann Klammern um Listen machen, man kann die Sachen austauschen, kann ganze Ausdrücke hin und her bewegen, und man kann sich also vorstellen, dass, also man hat ein Programm, das wie Daten ist, und man manipuliert diese Daten mit dem Editor hin und her und hat dann eigentlich relativ einfache Methoden, wie man den Code durch die Gegend bewegt, indem man einfach diese Daten manipuliert in seinem Editor.
Benutzt du den Parallel?
Ich habe den bei mir auch geladen und benutzt den auch. Also der macht ja auch dann zum Beispiel, sorgt er dafür, dass man, wenn man Klammern einfügt, dass die paarweise sind, oder dass er, wenn man bestimmte Konstrukte einführt, dass er ganze Templates dann einbaut, oder dass man dann Konstrukte aus- und einklammern kann und so. Das benutzt man. In der Historie ist es sogar so gewesen, dass man keinen Texteditor hatte, sondern man hatte einen Dateneditor, also so wie man heute den XML-Editor kennt, der auf der Struktur der XML-Programme arbeitet, hat man früher auf der Struktur der Lisp-Daten gearbeitet, und man hat dann diesen Datentree mit der Tastatur manipuliert.
Das finde ich sehr interessant. Ich persönlich kann es nicht, aber ich habe schon Leuten zugesehen, die mit dem Parallel wirklich umgehen können und anfangen, also Strukturen da umzutauschen und hin und her zu switchen, genau das, was du sagst, also die Hierarchieebenen sozusagen zu ändern, einen inneren zu einem äußeren Ausdruck zu machen. Und wenn man das mal sieht, wie jemand mit diesem Ding richtig umgehen kann, das ist äußerst beeindruckend und lässt so manche moderne IDE der klassischen Programmiersprachen ziemlich alt aussehen.
Ja, da gibt es ganz faszinierende Sachen. Also selbst ich als alter Lisp-Hase habe dann am MIT halt so ein paar Lisp-Gurus da kennengelernt, und die hatten tatsächlich noch ihre Lisp-Maschine im Büro, und die haben dann also zum Editieren online Editor-Makros mal eben definiert, die den Code-Tree dann manipuliert haben. Also da habe ich dann auch gesagt, buh, das kann ich nicht.
Bevor jetzt allen schwindelig wird, jetzt wirkt ja oft das Lisp so, als ob es unheimlich kompliziert wäre, dass man sich lernen kann. Ist Lisp jetzt wirklich so schwierig aus deiner Sicht? Wenn ja, warum?
Und also die Grundlagen sind eigentlich relativ klar und einfach, also man kann sowas wie Scheme kann man relativ schnell lernen. Früher war so die Aussage von, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, glaube Marvin Minsky, der sagte, man kann Lisp in 3 Tagen oder was auch immer lernen, und nur wenn man Fortran kennt, braucht man eben 3 Tage länger, weil man diese eine andere Vorbildung hat und sich gar nicht so richtig vorstellen kann, wie das jetzt in Lisp funktionieren soll. Wenn man diese Vorbildung nicht hat, geht es halt ein bisschen schneller. Das sind die Grundlagen. Das Interessante ist aber, dadurch, dass diese Programmiersprache selber programmierbar ist, ich kann sie erweitern und sie hat das Wachstum eingebaut, kann ich mich sehr lange damit beschäftigen. Es gibt immer wieder neue Dinge zu entdecken, die man darauf dann implementieren kann, und wo andere Leute also neue Sprachfeatures implementiert haben und wo experimentelle neue Sprachen implementiert worden. Und das ist so ein, man sagt auch ein Language Laboratory. Und von daher ist es wie so eine lange Entdeckungsreise.
Es ist so, es gab ja mal diesen berühmten Vortrag von Guy Steele auf der Upsala. Da ging es darum, wie eine, kennst du auch noch, Stefan, wahrscheinlich, wie eine Sprache also wirklich so langsam wächst oder warum sie erweiterbar sein soll. Ich glaube, dass man diese Dinge auch in den Shownotes dann verlinken sollte. Aber du sagst im Prinzip, so was ich raushöre, es ist eigentlich sowohl leicht als auch schwierig. Es gibt dann 2 Seiten, Lisp zu lernen. Wenn ich jetzt wirklich Lisp lernen will, also welchen Lisp-Dialekt würde ich denn heute einsetzen? Oder was gibt es zur Auswahl? Was gibt es überhaupt und was sind die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Optionen?
Also eigentlich gibt es heute 3 verschiedene Dialekte, die auch weit eingesetzt werden. Das eine ist Scheme, Scheme als Sprache, die auch in der Lehre eine ganze Zeit eingesetzt wurde und auch heute noch wird. Dort gibt es dieses klassische Computer Science Einführungsbuch Structure and Interpretation of Computer Programs von Abels and Sussman, das sogenannte Wizard-Buch. Und das ist ein Klassiker. Und da wird auch nur ganz, ganz wenig Scheme benutzt. Also das ist ein Buch, das man ohne viel Lisp-Kenntnisse gut lesen kann, das viele Sachen klar macht. Also ich weiß nicht, wer das jetzt in der letzten Zeit mal verfolgt hat. Der Robert C. Martin hat das Buch plötzlich für sich entdeckt nach vielen Jahren und war also ganz begeistert, dass er da hunderte von Seiten gelesen hat. Und irgendwann später kam das erste Assignment Statement. Und man hat also wirklich sehr viel funktional am Anfang programmiert und es hat ihm so ein bisschen die Augen geöffnet, dass man sehr viel auch funktional machen kann und denken kann und dass Assignments eigentlich erst sehr spät auftauchen. Da gibt es eine Weiterentwicklung von Scheme, die nennt sich Racket. Die ist aus dem Doctor Scheme entstanden und Racket hat eine Implementierung, die es auf vielen Plattformen gibt, für die es Bücher gibt, die auch eine ganze Reihe von einfachen Scheme-Varianten hat zum Lernen und die auch eine hübsche IDE hat, die auf verschiedenen Rechnern läuft und die also von dem ganzen Anspruch her doch sehr stark pädagogisch und ja zum Lernen ausgelegt ist. Man kann
die ist auch sehr schön pur, ne? Die ist sehr schön ich finde, das hat eine gewisse Eleganz im Gegensatz zu Common Lisp. Da finde ich das nicht so. Das finde ich bei Scheme einfach toll. Das ist so schön. Das passt so schön zu diesem Buch und es ist alles so.
Ja.
Die Welt ist so in Ordnung,
finde ich. Ja, sie ist dann nachher nicht mehr in Ordnung, wenn man sich das Racket anguckt, weil das Racket hat wirklich viele tolle, interessante Konzepte und die haben also wirklich auch weitergedacht, haben auch viel Forschung und Gehirnschmalz da noch reingesteckt, auch in diese IDE. Und das ist schon ein tolles System. Ich weiß nicht, ob ihr kennt die Hacker News von Paul Graham. Paul Graham und Co. Und der hat ja seinen eigenen Lisp-Dialekt geschrieben. Und das läuft in diesem Scheme-System. Also die Hacker News-Site läuft on top of Scheme. Mhm.
Du wolltest aber die drei Hauptdinge erzählen gerade. Ne? Scheme bzw. Racket war das erste.
Genau. Das zweite wäre jetzt Common Lisp. Common Lisp ist heute auch aktiv gepflegt. Da gibt es auch eine aktive Gemeinde, die das pflegt. Vor einigen Jahren gab es mal den CMU Common Lisp Compiler, der Public Domain auch war. Und der hatte so ein bisschen das Problem, dass das Bauen dieses oder das Selbstübersetzen dieses Common Lisp Systems war ein bisschen schwierig. Und dann hat einer sich mal hingesetzt und hat das vereinfacht und da ist das SBCL draus entstanden, das Steelbank Common Lisp. Und das Steelbank Common Lisp, das kann man eigentlich runterladen, das gibt es vorkompiliert, aber das gibt es eben auch zum selber übersetzen und das geht heutzutage problemlos, da ist also keine fortgeschrittenen Bildtechniken mehr notwendig oder Bildkenntnisse, sondern das geht wirklich problemlos. Und das Steelbank Common Lisp ist halt so ein System, was ganz interessant ist, weil es ja so fast die schnellste dynamische Sprachimplementierung darstellt. Also da ist ein hochoptimierender Compiler eingebaut in dem System, der Maschinencode erzeugen kann, der sagen wir mal, in die Richtung von C oder gut optimierten Java-Code geht. Also da kann man auch die Shootout-Site sich angucken, wo so diverse Benchmarks zu sehen sind. Und wenn sich da mal ein SBCL-Kenner hingesetzt hat und den Code optimiert hat, dann ist der ungefähr 1000-mal schneller als zum Beispiel ein Ruby-Code oder sowas und bewegt sich dann wirklich auf C-Level. Und das System bietet auch zum Beispiel Typinferenz einfacher Art und Typchecks. Also wenn ein Lisp-User damit seinen Code übersetzt, es handelt sich hierbei um einen Compiler, also im Wesentlichen, und dieser Compiler ist auch interaktiv zu benutzen. Wenn also jemand seinen Lisp-Code mit dem Compiler übersetzt, dann kriegt er auch viele, viele Hinweise über Probleme in der Optimierung, wo was nicht jetzt perfekt im Code generiert werden konnte. Und wenn man sich diese Sachen dann anguckt und dann entsprechend auch Typen deklariert, kommt man also zu doch sehr performanten Programmen. Und das Ding ist vollkommen frei erhältlich und das macht eine Menge Spaß. Und da gibt es dann auch eine ein Emacs, ja, eine Entwicklungsumgebung, die selber auch in Lisp programmiert wurde, das Slime. Und Slime ist so eine Geschichte, dass man in Emacs eine Verbindung zu einem Common Lisp, zum Beispiel zu dem SPCL, aufmacht. Man hat dann einen Standard-Debugger, einen Standard-Read-Eval-Print-Loop und diverse andere Dinge. Und das benutzen eine ganze Menge Leute. Und auch in der, komme ich gleich zu in dem Clojure-Umfeld, hat man das auch benutzt. Also man benutzt dieses Slime-Backend und diese Entwicklungsumgebung. Das ist eigentlich ein ganz gutes Tool, um Common Lisp zu lernen. Es gibt auch noch kommerzielle Common Lisp-Systeme, wie das Lispworks oder das Allegro Common Lisp. Das sind Anbieter, die ja seit 1985, 86, 87 am Markt sind, also wirklich schon Dinosaurier im Markt, und die verkaufen ihre Lisp-Systeme heute noch und leben dann davon, dass die halt einfach zu installieren sind, grafische Oberflächen haben, Applikationsdelivery auf Knopfdruck und auch relativ einfach zu benutzen sind. Mhm. Das ist, also da gibt's eine breite Auswahl, und was manche so ein bisschen überfordert, ist dann, sich das richtige Common Lisp rauszusuchen. Ich würde einfach empfehlen, fangt mit SPCL an, probiert ein bisschen rum, da gibt's eine Gemeinde, da gibt's User Groups, da gibt's Irk Channel, also da findet man auf jeden Fall Anschluss.
Mhm. Und das Dritte?
Das Dritte ist jetzt neu, was ja so ein bisschen Interesse geweckt hat, Clojure von Rich Hickey. Da haben wir ja, glaube ich, auch schon diverse Dinge von gehört. Also das ist eine Sache, die auch gerade in der Java-Welt Interesse geweckt hat, weil es auf der Java Virtual Machine läuft, eine gute Integration hat. Und man muss einfach sagen, der Rich Hickey ist ein genialer Programmierer und genialer Sprachdesigner, und er hat da eine spannende Sache gemacht. Also typischerweise sind so diese neuen Lisp-Dialekte, die werden immer von den Lisp-Usern sehr kritisch beäugt, weil die sagen, nee, nicht schon wieder ein neuer Lisp-Dialekt. Aber den Rich, den haben sie eigentlich alle ins Herz geschlossen, weil der einfach das erste Mal wirklich was Spannendes Neues gemacht hat. Und
das hat man ja schon, glaube ich, über Clojure gesprochen bei einer Episode. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr so intensiv reingehen. Ich würde aber gerne mal, weil wir sind ja ein Architektur-Podcast, auch mal von deiner Seite hören. Du hast ja vorher schon erwähnt, es gibt verschiedene Leute, die es ja wirklich nutzen, auch für kommerzielle Zwecke. Zu hören, wie unterscheidet sich jetzt eine Lisp-Architekturerstellung oder Programmierung von einer Nicht-Lisp, sage ich mal, Umgebung? Und was sind jetzt die Vor- und Nachteile? Wann verwende ich denn überhaupt Lisp und wann verwende ich denn Lisp lieber nicht, zum
Beispiel? Ja, eins von den Dingen, die sehr großen Einfluss auf die Softwareentwicklung haben im normalen Lisp-Umfeld, ist, dass man es halt interaktiv benutzen kann. Das heißt, ich entwickle nicht auf einem Source-Code, der in einer IDE verwaltet wird, und ich habe dann in der IDE Tools, mit der ich diesen Source-Code bearbeiten kann, sondern ich habe eigentlich immer ein lauffähiges Programm. Und dieses lauffähige Programm erweitere ich also Stück für Stück um neue Datenstrukturen, neue Funktionen, probiere die aus, guck mal, ob das läuft. Man kennt das so auch vielleicht ein bisschen systematisiert aus dem Test-Driven Development, und das ist eigentlich in der Lisp-Umgebung Standard. Und das heißt, das Programm wächst eigentlich während der Entwicklung vor den Augen, und man baut in die Architektur auch diese Änderungsfähigkeit mit ein. Das heißt, ein gutes Lisp-Programm ist per se zur Laufzeit änderbar, und man kann zur Laufzeit reingucken und man kann zur Laufzeit Dinge erkennen, was das wirklich tut. Und das hat diverse Einflüsse. Man kann also zum Beispiel, so ähnlich wie man das bei Erlang kennt, ein Programm zur Laufzeit umprogrammieren. Das heißt, man muss es nicht anhalten. Und in einer objektorientierten Anwendung, also wenn man Common Lisp und das Common Lisp Object System benutzt, kann man auch Klassen zur Laufzeit hinzufügen, Klassenbäume ändern, man kann Attribute hinzufügen, entfernen, und das laufende Programm ändert sich. Das heißt, die Objekte werden beim nächsten Zugriff umgebaut. Und man stellt sich einfach vor, man hat irgendwie eine Anwendung gebaut und man kommt jetzt auf die Idee, ich brauche ein paar neue Felder in der Klasse, und ich habe eine neue Superklasse. Ich ändere das einfach, und dann probiere ich es aus. Ich muss es also nicht anhalten, neu übersetzen oder zusammenlinken oder sowas, sondern ich kann an der Stelle wirklich das laufende Programm manipulieren und reingucken. Und der Debugger an der Stelle, der ist auch sowas wie eine Interaktionsschnittstelle. Der ist nichts weiter als eine Interaktionsschnittstelle, die ein Level tiefer geht, wenn ich einen Fehler habe. Ich kann diesen Fehler online reparieren und kann an der Fehlerstelle das Programm weiterlaufen. Das könnte ich auch mit einem deployten Programm machen, wenn ich das möchte. Und CommonLisp bietet dort halt eine interaktive Fehlerbehandlung, die nicht aus dem Fehler rausspringt, so wie man das in Java kennt, wo das Exception Handling dann den Stack Unwind auslöst, sondern in CommonLisp wird dieser Fehler praktisch an Ort und Stelle behandelt und das kann dann programmatisch auch gemacht werden oder auch interaktiv. Das heißt, wenn in meiner Anwendung ich irgendeinen Fehler einbaue, dann bin ich in meinem Debugger, ich kann das reparieren und kann dann einfach weiterlaufen lassen. Das führt dazu, dass man in einem als Entwickler in einen Fluss reingeraten kann. Das heißt, ich arbeite sehr nah an meinem Programm und jede Änderung ist eigentlich ein sehr kurzer Prozess und diese Änderung fließt dann so, nicht? Also man kommt in so einen Arbeitsfluss und das ist ein ganz faszinierendes Erlebnis, das man dann haben kann, dass man dort also in sehr kurzer Zeit sehr produktiv werden kann, wenn man diese Änderungsmöglichkeiten mit benutzt und sie auch tatsächlich ausnutzt. Hat für den Entwickler natürlich auch Nachteile. Es werden manchmal Dinge einfach unkontrollierter und man muss sie dann nochmal nachvollziehen und ähnliche Dinge, aber man stelle sich einfach vor, man kann etwas ändern und es wird gleich wirksam. Und da gibt es aus der Historie gibt es dann dieses berühmte Smalltalk-Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Steve Jobs und der bei Xerox war, ja, und diese Demo gekriegt hat und wo dann online das Scrollverhalten von dem Smalltalk-System umprogrammiert wurde. Und sowas kann man in Lisp auch machen.
Das ist vielleicht noch ein Unterschied. Also bei Clojure ist das nicht ganz so, weil Clojure natürlich in das Java-Ökosystem integriert ist und es gibt Möglichkeiten, in Clojure halt sich auch in die Java-Klassenhierarchien einzuhängen und mit denen macht man das natürlich nicht so leicht. Man macht das schon, solange man rein in Clojure bleibt und die interaktive Entwicklung ist durchaus auch sehr üblich. Also dieser REPL-Ansatz, dass man eben experimentiert, solange vielleicht interaktiv irgendwas ausprobiert, bis man den Ausdruck zusammen hat, den man gerne haben möchte, eine Funktion rausmacht, die Funktion wieder aufruft und das Ganze so langsam wachsen lässt, das ist im Clojure-Umfeld durchaus auch absolut üblich. Und auch die Tools sind, wie du schon gerade gesagt hast, exakt die gleichen. Slime zum Beispiel ist ja auch sehr verbreitet in der Clojure-Community, also die Emacs-Lisp-Integration. Das laufende Programm im gleichen Umfang zu ändern, das vielleicht nicht. Also habe ich zumindest noch nicht gehört, dass das jemand im gleichen Umfang macht. Das ist, glaube ich, schon eher klassisch Lisp-spezifisch.
Jetzt möchte ich aber trotzdem zu meiner Frage zurückkommen, und zwar der Teil, wo endet quasi, oder wo würde ich denn Lisp verwenden und wo würde ich es eher nicht verwenden? Oder Clojure zum Beispiel. Also wo sind jetzt quasi wirklich so Einsatzgebiete, wo man sagen würde, also da würde ich eher am ehesten Lisp verwenden, zum Beispiel eben symbolische Berechnung. Oder wo würde ich am ehesten auf jeden Fall nicht Lisp verwenden? Also gibt es da Grenzen oder ist Lisp wirklich so, sag ich mal, allmächtig, dass ich praktisch alles damit
machen kann? Also wenn man es will, man kann wirklich alles damit machen. Die Frage ist, ob es halt wirklich sinnvoll ist. Ich habe zum Beispiel ein aktuelles Beispiel gesehen. Da gibt es in Zürich eine neue Firma, die Lisp benutzt, um FPGAs zu programmieren. Und die haben sich also in Lisp einen eigenen TCP-Stack programmiert und kompilieren den dann auch nach FPGAs runter. Und das ist deren Businessmodell. Da kommt man also ganz, ganz extrem weit. Es gibt in den USA ein ganz bekanntes Beispiel, das ist ITA Software. ITA Software war so eine Zeit lang der Staubsauger, der alle Lisp-Experten aufgesaugt hat. Die haben dort also in dem ersten System, das sie programmiert haben, bis zu 100 Lisp-Entwickler gehabt. Das ist ein System zur Flugroutensuche in den USA. Und diese Software hat auch Anklang gefunden. Also wer die News verfolgt hat, Google versucht diese Firma gerade zu kaufen für ungefähr $1 Milliarde. Und die ITA-Software hat noch ein zweites Lisp-System geschrieben, Das ist ein Flugbuchungssystem für Air Canada. Das heißt, die haben ein echtes neues Reservierungssystem in Lisp programmiert, wo die komplette Business Logic in Lisp programmiert ist und die Oberflächen und diverse andere Teile sind dann entweder in Python oder in Java programmiert, aber die eigentliche Business Logik läuft also in so einem Lisp-System. Und also um ein Flugbuchungssystem für Air Canada zum Beispiel zu programmieren, da muss man schon sehr mutig sein. Aber die Jungs haben das gemacht, gnadenlos. Und sie mussten natürlich dann auch auf ihre Erfahrung zurückgreifen, die sie in dem ersten System gemacht haben. Aber das sind so Extrembeispiele, was man tatsächlich machen kann, wenn man die entsprechenden Experten an Bord hat. Ansonsten ist natürlich richtig, man kommt erstmal zum Beispiel auf die Idee, sich mit symbolischen Daten zu beschäftigen. Also typischerweise gibt es eine ganze Reihe von Mathematiksoftware, die in Lisp programmiert ist. Das Maxima ist so ein Beispiel, wo man also so ein Computeralgebrasystem als Open Source auch heute noch zur Verfügung hat, in Lisp programmiert. Das ist Derive ursprünglich auch. Dann gibt es noch Reduce und es gibt ein ganz großes, interessantes System, das nennt sich Axiom. Das wurde ursprünglich mal von IBM entwickelt, auch mal eine Zeit lang kommerziell vermarktet, ist jetzt Open Source und das Axiom läuft praktisch in jedem freien Common Lisp auch, also in SPCL glaube ich jetzt zum Beispiel, und implementiert eine funktionale Programmiersprache speziell für Mathematik, die auch ein dafür angepasstes Typsystem bereitstellt. Und das kompiliert dann nach Lisp und der Lisp-Compiler kompiliert das dann in Maschinencode.
Also wir sehen, es gibt durchaus relativ viele praktische Beispiele, die also wirklich kommerziell sind. Ich glaube, bei Franz Lisp gibt es ja auch die Möglichkeit, auf Datenbanken zuzugreifen, Enterprise-Systeme zu bauen. Also das heißt, die Möglichkeiten sind wirklich da. Jetzt sehen wir mal an, ich komme jetzt auf den Geschmack, wirklich Lisp zu lernen.
Ich will noch einen Anruf machen vorher, Michael. Ich will noch ganz kurz eine Lanze für Clojure brechen an der Stelle. Es gibt da noch nicht so wahnsinnig viele Beispiele, schon gar nichts in dieser Größenordnung, weil die Sprache noch zu neu ist. Ist, glaube ich, jetzt 2,5 Jahre alt. Aber Clojure ist schon, hat wie anderen Lisps auch, den Anspruch, eine General-Purpose-Programmiersprache zu sein. Man kann damit theoretisch natürlich alles programmieren. Sie läuft auf der JVM, sie ist sehr schnell. Sie wird in den aktuellen Versionen auch nochmal ein Stück schneller, auch gerade was Numerik angeht. Und
sie läuft auch auf der CLR.
Ja, wobei das noch nicht ganz so weit ist wie der JVM-Port.
Nicht so weit.
Aber es gibt theoretisch überhaupt keinen Grund, warum man nicht jedes beliebige System, das man in Java programmieren kann, auch mit Clojure programmieren kann. Ich glaube, was da vielleicht ein wichtiger Punkt ist, ist einfach, dass man die Leute braucht, die das erstens wollen und zweitens können. Also es ist vielleicht eher eine Skill-Frage und eine Frage, ob man die Leute entsprechend dahin gebracht bekommt, aber dann ist das durchaus möglich. Und was wir auch schon zweimal angesprochen hatten, sowohl in der DSL-Episode als auch in der Multicore-Episode, ist, dass Clojure natürlich noch den besonderen Reiz hat, sehr so schön mit dem Thema Parallelverarbeitung in Multicore-Umgebung umzugehen. Und das ist natürlich da gerade dann so ein Sweet Spot, wo man sehr leicht auf die Idee kommen kann, das Ganze einzusetzen.
Vielleicht jetzt komme ich dann trotzdem zu meiner Frage zurück, weil es passt nämlich recht gut. Ich glaube, dass viele deswegen Lisp nicht verwenden, weil sie ein bisschen davor zurückschrecken, also vor der Komplexität. Und deswegen wiederhole ich meine Frage, ist für Clojure und Lisp zum Beispiel, oder beziehungsweise für alle Lisp-Dialekte, die es gibt, die drei Mainstream-Lisps, wie fange ich da überhaupt an? Also was sollte ich denn tun? Welche Bücher sollte ich lesen? Wie sollte ich vorgehen, um wirklich mal in das Thema Lisp einzusteigen? So dass ich wirklich vom Lisp-Anfänger oder vom überhaupt nicht Lisp-Kenner zum, sage ich mal, Lisp-Expertin nicht unbedingt, aber zumindest zum Lisp-Kenner
also, werde. Also, wenn man halt Common Lisp sich anguckt, sagte ich ja, der SPCL-Compiler ist eine ganz schicke Sache. Da gibt es eine Website, clicky.net, und dort sind eine ganze Reihe von freien Ressourcen, insbesondere halt auch so für Linux und andere Unix-artige Systeme aufgeführt, und dort findet man erstmal schon mal so einen Überblick, was es so für verschiedene Bereiche an Bibliotheken gibt, was für Bücher es dort gibt, und es gibt auch dort die Möglichkeit, Tipps zu kriegen, wie man seine Sachen einrichtet, und das ist also erstmal so ein Anlaufpunkt. Dann gibt es den Lisp-Irk-Channel. Und da findet man also immer Hilfe, wenn Leute da an den Start kommen wollen und so die ersten Startschwierigkeiten haben. Die haben auch ein Pasteboard programmiert, wo man dann seine Codebeispiele einfach reinpasten kann. Und dann kann der korrigiert und annotiert werden. Läuft auch in Lisp übrigens. Dazu kommt noch, seit einiger Zeit gibt es ein neues Tool, das nennt sich QuickLisp. Und QuickLisp ist so ein System, mit dem man die gängigsten Lisp-Libraries relativ einfach laden kann. Das ist also eine Datei, die lädt man in sein Lisp rein und dann zieht sich das dieses QuickLisp-System aus dem Netz und dann kann man sagen, ich möchte die Bibliothek benutzen und das holt sich dann auch die ganzen abhängigen Bibliotheken rüber. Und dieses Problem, was man lange hatte, dass man also Experte sein muss, verschiedene Libraries dann zu installieren und zusammenzusuchen, löst sich jetzt gerade mit dem QuickLisp in Wohlgefallen auf. Und wer das dann benutzt, das QuickLisp in seinem SPCL, der hat dann schon ein paar hundert interessante Bibliotheken, die er sich dann da laden kann, ob es jetzt Webserver sind oder ob es Schnittstellen sind, um zum Beispiel Multitasking als Standardbibliothek zur Verfügung zu stellen oder Parser oder reguläre Ausdrücke in Lisp einbauen oder was weiß ich. Also all diese Sachen gibt's und man muss sie nicht mehr suchen wie früher. Das ist ein guter Einstieg. Und dann
literaturmäßig.
Ja, und dann gibt es literaturmäßig gibt es ein ganz wichtiges Buch, das ist das Practical Common Lisp von dem Peter Seibel. Und da haben die Leute auch gesagt, Practical Common Lisp hört sich ein bisschen komisch an. Aber der Peter Seibel ist ein Experte, der auch so ein bisschen aus der Java-Welt kam und dann in die Lisp-Welt eingetaucht ist. Sein Vater hatte da auch so ein bisschen Historie. Und der hat eigentlich ein ganz tolles Buch geschrieben, was auch viele Architekturlösungen in Lisp beschreibt, wie man in Lisp einfach sein Testsystem implementiert, wie man mit diesen domänenspezifischen Sprachen umgeht. Man hat auch eine ganze Menge von praktischen Beispielen, die in dem Buch dann erklärt werden und die man dann selber ausprobieren kann. Also das ist wirklich ein toller Einstieg in die Lisp-Programmierung und das Buch wird eigentlich von allen Lisp-Usern höchstens empfohlen.
Ich finde das auch ganz toll. Also das ist, finde ich, ein hervorragendes Ding, weil es auch wirklich diesen praktischen Anspruch hat. Man baut so eine kleine MP3, ein MP3-Tool, baut das, also wirklich extrem, extrem schick. Es gibt alles, was du gerade gesagt hast, gibt es natürlich auch entsprechende Einstiegspunkte in der Clojure-Welt, also von der Clojure.org-Seite ausgehend. Wir verlinken da auch ein paar Dinge in den Shownotes. Gibt es halt Tutorials, wie man da möglichst leicht mit anfängt. Auch da gibt es eine Reihe mittlerweile populärer Bücher. Es gibt eines, das war so das erste Programming Clojure von Stu Holloway. Das ist auch von den Pragmatic Programmers, auch ein sehr praktisches Buch, die man so richtig Hand am Arm ausprobieren kann. Es gibt auch ein deutschsprachiges von Stefan Kamphausen. Und es gibt noch eines, das mir da sehr, sehr gut gefällt, das heißt The Joy of Clojure. Das ist so ein bisschen so ein abgefahreneres, etwas fortgeschritteneres. Das finde ich auch sehr gut. Und was ich vielleicht auch noch ergänzen würde, das sind so die zwei, eins davon ist schon gefallen, nämlich das SIGP, dieses Structural Interpretation of Computer Programming, das ist einfach so ein wunderbar theoretisches Buch, also das finde ich ganz toll für einen Urlaub, wenn man vielleicht den Rechner zu Hause lässt und nur dieses Buch mitnimmt, finde ich das einfach, also wirklich intellektuell äußerst stimulierend, ist aber auch ein ziemlicher Wälzer, das liest man nicht in einem Nachmittag. Eine Nummer kleiner, und das kennt ihr beide bestimmt auch, ist der Little Schema. Das finde ich also auch ein ganz tolles Buch, wenn man einfach nur mal so ein bisschen reinriechen will. Das ist vielleicht auch einfach was für Leute, die mathematische Puzzles mögen. Das ist auch tatsächlich gar nicht unbedingt eines, für das man einen Computer braucht, sondern eher eines, das man mit einem spitzen Bleistift auf einem weißen Blatt Papier einfach mal so ausprobiert. Das ist, kann man auch sehr, sehr empfehlen. Verlinken wir natürlich auch.
Was ich auch noch recht gut finde, ist eben das Land of Lisp. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ihr kennt wahrscheinlich beide das Buch. Fand ich jetzt recht gut, wurde von einem Lisp, sage ich mal, Menschen geschrieben, der sich da 2 Jahre hingesetzt hat, um mal Lisp zu erklären. Hat auch ziemlich gute Beispiele, bis hin zum Alpha-Beta-Cut, sozusagen ein KI-Algorithmus für Schachprogrammierung. Und für, sage ich mal, Spieleprogrammierung ist da alles drin. Also kann ich nur empfehlen. Und gerade so Clojure und Wisp fand ich, im YouTube gibt es da einige sehr gute Tutorials. Auch im SlideShare gibt es da einige PowerPoint-Präsentationen. Aber YouTube fand ich, gab es da einige gute Dinge in Richtung Lisp generell, aber auch
also ja, was halt in Lisp allgemein ist, es gibt eine ganze Reihe von interessanten Büchern, die man wiederentdecken kann. On Lisp habt ihr ja schon erwähnt. Das gibt es als PDF-Download. Das Structure and Interpretation of Computer Programs gibt es auch als PDF und HTML im Internet. Also wer das mal auf seinen Rechner runterladen will und im Browser lesen will oder sowas.
Das muss man aber gedruckt haben, oder? Ich finde, das gehört
nicht. Ich weiß nicht. Ich benutze inzwischen da auch so Tablet, Computer und da passt das ganz gut drauf. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Büchern, was so als Klassiker ist. Ja, so ein bisschen mal in CommonLisp reingucken will, das ist ein Buch von Peter Norvig. Das heißt Paradigms of Artificial Intelligence Programming, ist also auch ein englisches Buch, aber es hat gar nicht so viel mit Artificial Intelligence zu tun, sondern es erklärt eigentlich CommonLisp-Programmierung an wirklich interessanten Codebeispielen. Also er hat einen super sauberen Programmierstil und programmiert dort also und erklärt das dann auch, wie man ein Programm schrittweise optimiert und wie man Funktionen hinzufügt, wie man die Performance steigert und er implementiert zum Beispiel dann auch einen Scheme-Compiler und der ist dann auch lauffähig und es gibt so diverse andere Dinge, die er da gebaut hat, also ein kleines Computeralgebra-System, Parser, natürlich sprachlicher Parser und diverse andere Dinge. Das Interessante ist wirklich, das ist ein dicker Wälzer, aber er schreibt wirklich klasse und die Codequalität ist wirklich einmalig. Also Peter Norvig, ich weiß nicht, kennen vielleicht manche, der ist Director of Research bei Google und macht im Moment so auch viel im Python-Umfeld, hat auch eine interessante Website. Und der hat noch ein zweites Buch geschrieben, das sich mit Artificial Intelligence beschäftigt, mit Stuart Russell zusammen. Aber das ist halt nicht LISP-spezifisch, sondern mehr so AI-Content. Aber dieses alte, etwas ältere Buch von ihm ist einfach ein echter Klassiker.
Da möchte ich noch was hinzufügen, was ich auch nicht schlecht finde, ist jetzt schon uralt, von 1960. Das ist das Originalpaper von McCarthy vom MIT, das muss ich mir nachlesen, Recursive Functions of Symbolic Expressions and their Computation by Machine, Part 1. Part 2 gab's niemals. Aber der Part 1 ist schon mal so recht guter Einstieg. Wer sich hier wirklich mal dafür interessiert, ist das Ganze in den 60er Jahren entstanden. Und warum ist es heute noch modern? Der sollte einfach mal das Paper lesen.
Okay, jetzt natürlich ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ich glaube, da haben wir ganz viele Referenzen gemacht. Was man vielleicht auch ein bisschen merkt, ist, dass das nicht nur den Rainer, sondern auch uns sehr interessiert. Und das ist einfach eine tolle Sache. Also Lisp und Lisp-Historie und die Lisp-Ideen gehören eigentlich so ein bisschen dazu, finden wir, glaube ich, beide, Michael, genauso, nicht nur der.
Ja, finde ich auf
und,
jeden
Fall. Und vielleicht können wir nochmal kurz die Brücke wieder zurückschlagen, jetzt einfach ganz konkret heute mal drauf gucken. Wir haben gemerkt, es gibt heute noch eine aktive Community, es gibt verschiedene Welten, diese drei Stränge, die wir erwähnt haben. Was erwarten wir denn, was erwartest du denn, Rainer, so in der unmittelbaren Zukunft? Siehst du, dass das steigt, die Popularität? Denkst du, dass es auf diesem Level bleibt? Siehst du bestimmte Dinge, die das fördern, dass es interessanter wird? Was ist deine Meinung?
Also ein Einfluss ist natürlich jetzt erstmal Clojure, was relativ neu ist und auf der JVM läuft und auch eine Menge Interesse geweckt hat. Was da einfach zu beobachten ist, dass die Clojure-User eigentlich gar nicht aus der Lisp-Gemeinde kommen, sondern dass die wirklich aus anderen Welten kommen und dass da auch eine Menge neue User am Start sind und die auch neue spannende Dinge machen und die neue spannende Sichtweisen reinbringen. Also da denke ich mal, da passiert so ein bisschen was. Ich denke mal, in dem CommonLisp-Umfeld wird einfach das Thema in der Zukunft auch sein, dass eben diese, was ich schon sagte, was mit dem QuickLisp da jetzt an den Start kommt, dass einfach die Bibliotheken in den nächsten Jahren viel besser integriert sind und viel stärker aufeinander abgestimmt sind und dass das Laden noch leichter wird und dass es noch mehr Bibliotheken gibt. Wenn man als Lisp-User unterwegs ist und die Stellen kennt und die User kennt, dann gibt es schon relativ viel Bibliotheken. aber man musste sie halt bisher suchen und dieses Thema wird einfach verbessert werden. Es gibt in der Gemeinde dann auch so Ideen, wie man jetzt vielleicht mal zu neuen Grafiksystemen kommt, um auch wieder grafische Anwendungen stärker mit Lisp zu programmieren. Also ich denke mal, da passiert eine ganze Menge. Ich selber benutze auch kommerzielle Lisp-Systeme. Also was da jetzt aktuell passiert, ist eben, dass die kommerziellen Com-Lisp-Systeme auch Concurrency einbauen und beziehungsweise eingebaut haben. Das heißt, man hat dann wirklich auf Multicore-Computern Lisp-Systeme, die halt Concurrency unterstützen. Das gibt es in dem Lispworks von Franz, die arbeiten da auch dran. Das ist ganz spannend, das Lispworks hat da auch eine ganze Menge von Konstrukten und Möglichkeiten parallel zu programmieren. Da gibt es also, was man so kennt, Semaphore und Mailboxes und ich weiß es nicht was. Also das ist wirklich schon ziemlich ausgereift, was die da gebaut haben. Und das wird sicherlich dann sich auch stärker auswirken. Also ich denke mal zum Beispiel dieses Lispworks wird irgendwann vielleicht mal einen Concurrent Garbage Collector auch benötigen, was es jetzt noch nicht hat. Was man im Java-Umfeld mit dem Clojure zum Beispiel kriegen kann, wenn man das Java-System auf Concurrent Garbage Collection entsprechend konfiguriert hat, dann hat man das da schon. Im Com-Lisp-Umfeld fehlt das noch so ein bisschen, aber die Concurrency gibt es. Es gibt ein weiteres interessantes Com-Lisp-System, das ist das Clojure Common Lisp, das heißt auch Clojure, aber mit Z. Und das ist ein Common Lisp-System, was ähnlich wie SPCL auch komplett kompiliert ist. Aber da steht eine kleine Truppe dahinter, ist eine kleine Firma in den USA, die das weiterentwickelt und die das auch über Consulting-Aufträge dann weiterbaut. Und die haben jetzt zum Beispiel dieses Clojure Common Lisp auch auf dem ARM-Chip unter Linux zum Laufen gebracht. Also es gibt auch Varianten, die inzwischen auf dem iPad laufen und ähnliche Dinge. Also die Jungs haben dort auch ein paar Mitarbeiter, die wirklich echte Compiler-Experten sind und die auch ihr Lisp-System auf neue exotische Hardware portieren können und das gemacht haben. Also das Clojure Common Lisp läuft auf Windows, läuft auf dem Mac, es läuft unter Linux, es läuft eben auch inzwischen auf ARM-basierten Systemen und das System hat gegenüber SPCL den Vorteil, dass es halt sehr schlank ist, dass es sich innerhalb von ein paar Minuten auch vollständig neu kompilieren kann und dass man auf dem Mac und auch so ein bisschen im Ansatz jetzt unter Windows auch eine IDE dafür hat, also man hat einen eigenen Editor und ähnliche Dinge und also das ist schon, glaube ich, eine ganz ganz interessante Sache.
Okay, gut. Also es scheint auf jeden Fall eine Menge Bewegung dazu geben an allen Ecken, in der Clojure-Ecke, in den kommerziellen Ecken, in den anderen Open-Source-Dingern. Wir müssen uns also keine Sorgen darum machen, dass das Ganze nächstes Jahr auf einmal verschwunden ist. Und es gibt bestimmt noch lange Zeit die Möglichkeit, damit auch als eine Alternative herumzuspielen, neben den vielen, vielen anderen spannenden Programmiersprachen, die es so gibt. Haben wir noch was zum Abschluss? Gibt es noch berühmte letzte Worte von einem von euch beiden?
Berühmte letzte Worte. Nein, ich würde einfach nur sagen, einfach mal Lisp anschauen und zwar ohne Vorurteile. Einfach mal einen Blick auf Clojure werfen, wenn man aus der Java-Ecke kommt oder auch aus der, sag ich mal, .NET-Ecke, um einfach mal, sag ich mal, ohne Vorurteile mal zu schauen, was bietet mir das Lisp oder das Clojure und vielleicht kriegen wir dann auch mehr Leute, die das machen, weil es ist wie bei Smalltalk, das wertvolle Gute wird oft völlig unterschätzt und müsste dann unter Umständen dann ein Schatten da sein, das es gar nicht verdient.
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen sich darauf einstellt, dass das tatsächlich anders ist, dass man wirklich interaktiv entwickelt, dass man ein laufendes Lisp-System vor Augen hat, mit dem man umgehen kann, dass man Programme plötzlich als Daten betrachten kann. Und wenn man dann eine Weile mit rumspielt, dann wird man ganz faszinierende Dinge entdecken, dass man seine eigenen Konfigurations- Programme selber schreiben kann, dass man kein XML mehr braucht, dass praktisch das XML als Datenformat durch symbolische Ausdrücke abgelöst werden kann und dass man zu relativ schlanken Architekturen kommen kann. Also es gibt durchaus Leute, die zum Beispiel vergleichbar C++ und Lisp-Systeme gebaut haben, auch größere Programme, und die zu Code-Einsparungen gekommen sind, die also im Bereich von das Lisp-Programm war dann nur noch 10% so groß. Und das liegt einfach dadurch, dass man diese ganze Boilerplate-Geschichte, die man hat, geschickt durch Programmierung ersetzen kann. Also ich kann meinen Code selber erzeugen und das eröffnet eine ganz andere Perspektive, als wenn ich jetzt einen externen Code-Generator verwende, um aus Konfigurationsdateien zum Beispiel meine Java-Klassen zu erzeugen oder so. Weil in Lisp ist das sozusagen eingebaut. Ich erzeuge meinen Code, ich manipuliere ihn durch meine Lisp-Programme, kann sie dann auch direkt gleich kompilieren und ausführen, und wenn man sich darauf erstmal einlässt und mal so ein bisschen mit rumspielt und Ideen bekommt, was man damit machen kann, dann eröffnet sich einem eigentlich eine ganz andere Welt.
Ich finde, es gibt einen schönen Spruch, der von einem, oder eine schöne Aussage von jemandem namens Philip Greenspun, relativ bekannter Mensch, der das geprägt, das nennt man mittlerweile das sogenannte Greenspunning, der irgendwann gesagt, dass jedes halbwegs komplexe Programm mindestens 90% einer fehlerhaften Eigenimplementierung von Common Lisp enthält. Also diese Mechanismen hat man doch, man braucht sie doch in irgendeiner Form immer wieder. Man baut sie sich dann halt selbst, die Dynamik, das Interpretieren, alles, was dazugehört, und vielleicht nimmt man dann lieber gleich das Original.
Da gibt es auch den Spruch von dem Guy Steele, der ja auch in der Java-Welt bekannt ist, der gesagt hat, auf einer Lisp-Mailing-Liste, als die Lispler nach Java gefragt haben, da hat er dann so übersetzt gesagt, was wollt ihr denn? Wir haben es geschafft, die C++-Benutzer auf den halben Weg nach Lisp zu bringen, indem wir Java entwickelt haben und populär gemacht haben. Und was man halt dort findet in Java, ist eben auch das Runtime-System mit Garbage Collection, dass man Managed Memory hat, dass man diverse Datentypen dann auch identifizieren kann, dass das nicht nur Bits im Computer sind. Man hat den Compiler, der halt Bytecode erzeugen kann, und den kann man dann auch wieder reinladen mit einem Classloader. Das sind alles Sachen, die aus der Lisp-Welt bekannt sind. Virtual Machines gibt es dort schon seit vielen Jahren, und das Laden von Code gibt es auch seit vielen Jahren. Und das ist auch so ein Thema, wo ich dann also sehe, oh, das Runtime-System von Lisp hat man also schon nachgebaut, und dann musste der Ritschicki praktisch nur noch seine Programmiersprache drüberlegen, und schon hat er ein ganz tolles Lisp-System.
Okay. So, nachdem wir jetzt, glaube ich, so einen Halbmarathon fertiggebracht haben, sollte man so langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort.
Finde ich auch. Also ich fand es sehr, sehr spannend. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Rainer. Fand das super, dass du da warst. Diese Form von konstruktiver Kritik ist uns jederzeit herzlich willkommen. Wer also immer uns mal kräftig dazwischen quatschen möchte, soll das gerne tun. Und wird möglicherweise dann auch gleich hier als Gast eingeladen und darf uns mal gerade rücken.
Vielen Dank für die Einladung.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank an unsere Zuhörer. Bis zum nächsten Mal und tschüss von mir.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoff, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/developer/podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unserer Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.